Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, diesmal wieder mit Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt und mit mir zusammen, beziehungsweise stellvertretend für mich und für uns alle in dieser Folge auf den Mai-Himmel blickt. Hallo Ruth.
Hallo.
Lass mich raten, es gibt den Mond zu sehen.
Es wird romantisch,
oh,
ja.
Romantik-Mond.
Naja, Supermond.
Na? Immer noch.
Immer noch.
Nee, schon wieder.
Schon wieder.
Genau. Mensch.
Das sind jetzt gerade einfach zwei hintereinander. Also im April, Ende April war ja gerade quasi einer und jetzt ist Ende Mai der nächste
wahrscheinlich
Vollmond, ist immer noch ein Supermond.
Wahrscheinlich dann auch wieder am 27.
Fast.
Fast.
26.
Okay.
Genau. Weil ja da irgendwie der April 30 Tage hat und der Mondmonat 29 oder so knapp, ja genau, dann ist es der 26. Mai. Aber es ist wieder ziemlich ähnlich und sogar noch ein bisschen besser.
Das ist ein Supermond Plus.
Supermond Plus, genau. für die anspruchsvollen Mondgenießer ist er jetzt noch irgendwie noch 60 Kilometer näher, als er letztes Monat war.
Aber das misst man dann nicht mehr, ne? Also Nein. Das kannst du nur mit astronomischem Gerät nachvollziehen.
Genau, ja, also das ist einfach das Gleiche in Wirklichkeit. Mhm. Ja, genau. Also wieder 7% größer und 15% mehr Licht. Genau. Und es ist einfach, wenn man auf gutes Wetter hofft, vor allem gutes Wetter nahe dem Horizont, weil da fällt es einem noch mehr auf, dann kann das schon ein ganz hübsches Schauspiel sein. Also eben, wie gesagt, 7% größer als ein normaler Durchschnittsmond ist jetzt nicht so
und
der Hammer, aber trotzdem.
Ist das jetzt schon die Romantik?
Das war jetzt eigentlich schon die Romantik, sorry. Ah,
okay. Das ist direkt. Dann machen wir jetzt weiter mit den unromantischen Sachen, ne?
es gibt noch was ganz, also, naja, romantisch, weiß nicht. Es gibt dank dem Supermond auch eine totale Mondfinsternis.
Oh!
Ja, also weil der Mond uns näher ist, passt er besser in den Erdschatten hinein und dann.
Der Mond uns näher ist, passt er besser. Ah ja, klar, weil der sich nach hinten verjüngt. Ja,
weil
genau. Wann ist die Mondfinsternis?
Und die ist am gleichen Tag. Also eine Mondfinsternis ist auch immer bei Vollmond. Weil da muss ja der Mond genau auf der anderen Seite stehen, damit der sich durch den Schatten der Erde durchbewegen kann. Genau. Und es ist auch der Grund, warum diese beiden Supermonde quasi nebeneinander sind, ne, aneinander dran. Also der im April war und der jetzt Ende Mai ist, weil der Mond gerade quasi genau in der Erdbahn steht. Ja. Und da kommt es dann zu dieser Mondfinsternis noch
das,
dazu.
Aber das macht blöderweise, der selten, oder? Also wie oft gibt es so einen Supermond denn eigentlich so im typischerweise?
Gute Frage.
Danke.
Keine Ahnung.
Erzähl mal weiter, währenddessen lese ich mal in der Wikipedia, ob da was steht.
Genau, also diese so Mondfinsternisse gibt es eigentlich doch recht oft, also so zweimal im Jahr ungefähr. Genauso wie Sonnenfinsternisse. Übrigens, nur ist es halt das Blöde an einer Sonnenfinsternis, ist, dass die immer sehr lokal ist. Also die ist immer nur einem schmalen Streifen auf der Erdoberfläche zu sehen, ne? Weil der Schatten vom Mond so klein ist. Aber die Mondfinsternis, die ist eigentlich immer auf einer Hälfte der Erde zu sehen. Ja, also auf der Hälfte, auf der es gerade Nacht ist, wenn diese Mondfinsternis stattfindet. Blöderweise sind wir diesmal leider nicht dabei. Wir sind gerade auf der Tagseite und zwar ist es ziemlich genau bei uns zum Mittag, wo diese Mondfinsternis stattfindet.
Also ich habe es inzwischen rausgefunden, ein ähnlicher Supervollmond tritt erst erneut auf, wenn ganze Vielfache dieser beiden Perioden dauern einander gleichen.
Dies ist das diese 18-Jahr-Periode?
Frühestens nach 14 synodischen bzw. rund 15 anomalistischen Monaten der Fall. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das... Der tatsächliche Termin des 14. nachfolgenden Vollmondes kann aber mit diesen durchschnittlichen Werten nicht berechnet werden. Manchmal hasse ich die Wikipedia.
Das ist auch so, damit Leute, die so tun können, dass, ob sie sich auskennen würden, angeben.
Kann da nicht einfach mal jemand hinschreiben, für so Typen wie Holgi, Doppelpunkt, alle 6,5 Jahre. Oder so, weil das, ja, naja.
Also wenn es tatsächlich alle 14 Monate ist, dann, aber es ist nicht so, dass diese eine Periode und die andere Periode zusammen treffen müssen. Also es ist wahrscheinlich.
Es gibt einen Supermond.
Aber ungefähr einmal im Jahr, das kommt schon ungefähr hin, ne? Bisschen mehr als einmal im Jahr.
Ich weiß es nicht. Es stehen hier komische Sachen drin. Der größte Supervollmond, 68, 21. Jahrhundert, nur 4 Supervollmonde. Nee, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass irgendjemand aus der Hörerschaft ganz genau die Antwort auf diese Frage kennt, und zwar so, dass ich sie verstehe, ja, also nicht ein 14-vierfaches Ganzes der, sondern im Schnitt alle 6 Wochen. Das ist so, was ich verstehe, und wenn es dann mal nach 8 Wochen erst kommt, werde ich mich nicht beschweren, weil ist ja kein Schwangerschaftstest hier.
Genau. So. Also das, ja, es ist das Einzige, was ich weiß, dass es diese, also die, sagen wir mal, diese Erdnähe, ja, das ist ja die gleiche, das hat ja mit der Drehung der Mondbahn zu tun. Ja. Und die hat eine Periode von 18 Jahren. Also nach 18 Jahren ist es quasi wieder genau gleich. Ja,
naja, das heißt, dann würden wir ja frühestens nach 18 Jahren wieder so einen Supermond sehen können.
Nein, weil sich ja die Erde auch weiter bewegt in der Zwischenzeit. Und daher der Vollmond, der jedes Monat stattfindet, auch nicht immer in der gleichen, quasi in der gleichen Raumregion, ja, stattfindet. Ja, 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 also der Mond steht dann ein Stückchen weiter, aber die Erde hat sich auch schon ein Stückchen weiter bewegt, und darum muss der Mond noch ein kleines Stückchen sich weiter bewegen, damit er wieder voll ist. Ne? Also das sind dann diese verschiedenen Perioden der Bewegung der Himmelskörper, die sich aufaddieren, und drum macht das Ganze so kompliziert. Aber man kann sich das sehr wohl ausrechnen.
Das soll unser Himmelsmechaniker mal machen.
Genau, dazu sind sie ja da. Soll er mal kommen mit seinen Schraubenschlüsseln und da irgendwie für Ordnung sorgen in dem Geschäft.
So, wie geht's weiter?
Supermond, juhu, genau. Und nichts von uns aus nicht sichtbare Mondfinsternis. Falls jemand zuhört, der sich auf der anderen Erdhälfte befindet, also nicht der südlichen anderen Erdhälfte, sondern der, östlichen anderen Erdhälfte, genau. Für euch könnte es schon sich auszahlen, das anzuschauen. Und dann kann man natürlich auch wieder diesen Erdschein sehen. Das haben wir ja auch letztes Mal schon besprochen, ne? Und das ist dann ein paar Tage nach dem Neumond, also schon Mitte Mai ungefähr, so 14., 15. Mai, ein guter Termin dafür. Da sieht man wieder das reflektierte Erdlicht am Mond, das doppelt reflektierte, Sonnenlicht, das an der Erde und dann am Mond reflektierte Sonnenlicht, das vor Da Vincis Zeiten alle für fahles vom Mond ausgestrahltes Licht hielten. Das ist ein schönes Wort, fahl. Fahl, mag ich gern.
Ja, aber es hat auch gleich so was Kränkliches, ne? In sich, das Wort fahl.
Ja, aber kränklich ist kein schönes Wort.
Nee.
Kränklich, fahl ist irgendwie, ja, hat was. Das war es auch schon wieder vom Mond. Jupiter, Saturn zahlt sich jetzt schon noch wieder mehr da, also zahlt sich jetzt schon eher aus, sieht man jetzt schon so in der zweiten Nachthälfte. Also man muss nicht mehr warten, bis die Party aus ist um 5 in der Früh, sondern es reicht schon 2 Uhr früh.
Ja.
Genau, aber wartet noch bis Sommer. Sie werden auch noch heller und besser. Also
bis jetzt konnte ich keine Abweichung zum April-Nachthimmel erkennen.
Ich habe mir die Arbeit leicht gemacht diesmal. Nein, es gibt einen Unterschied. Es gibt nämlich einen Planeten, den man jetzt wieder sieht, möglicherweise, denn der ist schwer zu beobachten. Aber wir haben wieder die Möglichkeit in der ersten Maihälfte. Merkur.
Warum ist Merkur schwer zu beobachten?
Weil er so nah an der Sonne dran ist.
Ah, weil alles überstrahlt wird, sozusagen.
Ja, genau. Okay. Also der ist einfach nie zu sehen, wenn es dunkel ist, weil er einfach immer nah an der Sonne dran ist. Wie es halt auch wirklich ist, so ist es halt auch am Himmel. Ja. Und dann ist er einfach immer nur entweder ganz kurz vor Sonnenaufgang in der Früh oder kurz nach Sonnenuntergang am Abend zu sehen.
Und das auch nur in der ersten Hälfte des Monats?
Genau, weil der sich ja auch sehr schnell bewegt. Das ist auch noch ein Problem, das dazukommt, weil er so nah an der Sonne dran ist, bewegt sich der irrsinnig schnell. Also der hat irgendwie eine Umlaufzeit von 3 Monaten. Ungefähr ein Merkurjahr ist 3 Monate lang. Mhm. Das heißt, der ist irgendwie gerade so in der richtigen Position. Also er muss von uns aus gesehen quasi neben der Sonne stehen. Ja? Mhm. Dann hat man eine Chance, ihn zu sehen. Und dann bewegt er sich aber sehr schnell weiter und bewegt sich dann wieder auf die Sonne zu, quasi in der Projektion. Ja? Also er bewegt sich natürlich immer um die Sonne herum, aber es sieht am Himmel so aus, als würde er sich von der Sonne wegbewegen und dann umdrehen und wieder
auf die Sonne,
zu bewegen. Genau. Und nur wenn er quasi weit genug von der Sonne weg ist, kann man ihn überhaupt möglicherweise sehen. Aber er ist eben immer, weil er immer nah an der Sonne dran ist, ist er immer auch sehr nah am Horizont und eben früh noch in der Dämmerung. Ja? Also der Himmel ist noch recht hell. Das heißt, der Kontrast ist auch schlecht. Also es muss wirklich, es müssen gute Bedingungen sein und er ist nah am Horizont dran und der Himmel selber ist noch viel zu hell. Also es ist tricky, Merkur zu sehen. Ja?
Kann ich da denn eigentlich gefahrlos hingucken? Weil ich gucke ja dann Richtung Sonne.
Ja, die Sonne muss schon unter dem Horizont sein.
Ach so, okay.
Das ist ganz wichtig. Mhm. Genau, Sonne muss schon weg sein. Vor allem, wenn man das Ganze mit einem Feldstecher sogar einem Teleskop beobachtet, unbedingt warten, bis die Sonne vollkommen unter dem Horizont verschwunden ist. Sonst ist das sehr gefährlich, natürlich. Ja, ja. Aber es ist auch, also gleich direkt nach Sonnenuntergang heißt dann auch am besten so eine halbe Stunde, Viertel bis halbe Stunde, ja. Also vor einer Viertelstunde nach Sonnenuntergang, ja, genau, wird man nichts sehen, weil da ist der Himmel noch viel zu hell. Also so der Sweet Spot ist so ungefähr knappe halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Mhm. Und danach ist er dann auch schon untergegangen, der Merkur, ne? Weil sich ja die Erde blöderweise dreht.
Stehe ich auf dem Schlauch, glaube ich. Wenn der doch neben der Sonne steht,
ja.
Wie kann ich den denn dann sehen, wenn die Sonne untergegangen ist? Weil die ist doch dann weg.
Ja, er steht, genau, guter Punkt, ja.
Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
Ja. Er würde, also wenn die Sonne zum Mittag im Süden hoch am Himmel steht, ja, dann würde Merkur quasi rechts oder links, je nachdem, diesmal links, links neben der Sonne am Himmel stehen, ja. Mhm. Und dann bewegt sich die Sonne aber nicht gerade weiter, sondern in einem Bogen nach unten.
Klar, und Merkur steht ja gar nicht wirklich neben der Sonne, sondern der steht ja ganz woanders und bewegt sich auch ein bisschen anders.
Und er steht quasi auf dieser Ekliptik, ja, auf dieser Ebene des Sonnensystems. Und die ist aber, wenn die Sonne untergeht Richtung Westen, dann geht die so in einem Bogen quasi steil Richtung Horizont, ne? Das heißt, der Merkur, der vorher am Himmel neben der Sonne, wirklich parallel quasi neben der Sonne gestanden ist, steht dann leicht oberhalb.
Okay.
Vor der Sonne, weil sie quasi gemeinsam diesen Bogen der Ekliptik machen, ja?
Ja.
Macht das Sinn?
Ja, jetzt ja. Ja.
Ja. Das heißt, der Merkur ist war schräg halt auch oberhalb.
Ja, auch vor allen Dingen so ein Denkfehler, weil steht neben der Sonne hat ja bedeutet ja nicht automatisch, dass er da festgetackert ist. Also,
ja. Genau.
Sieht ja nur so aus.
Ja, genau. Sieht überhaupt immer alles nur so aus. Es ist auch so, dass die Bahn vom Merkur selber sehr elliptisch ist und auch ein bisschen geneigt ist zur Ebene, in der sich die Erde und die anderen Planeten bewegen.
Das heißt, der
hüpft
hoch und runter.
Der ist, genau, der geht ein bisschen rauf und runter, genau. Und das ist jetzt gerade, also das kann manchmal dann vorteilhaft sein, ihn zu sehen und manchmal nicht, ja. Weil kann natürlich, also wenn er gerade unterhalb der Ebene ist, dann sieht man ihn noch schlechter, ja, weil dann ist er noch näher am Horizont dran. Und jetzt gerade ist er oberhalb der Ekliptik, ja, also er befindet sich oberhalb der Ebene der anderen Planeten. Das heißt, er ist auch noch weiter schräg oben, oberhalb der Sonne, ja. Also er ist nicht noch besser zu sehen als in einem anderen, anderer Periode seiner Sichtbarkeit. Das heißt, es zahlt sich jetzt Anfang Mai, wirklich aus, zu probieren, ihn zu beobachten. Ne? Man braucht einfach nur wirklich klare Sicht zum Horizont, so niedrig wie möglich.
Lohnt sich, nee, da lohnt sich ein Teleskop nicht oder so, ne? Also man sieht nichts Spezielles. Also hat ja keine Doch. Ringe und sowas, oder? Also.
Ja, nein, hat er nicht. Also so nicht, aber doch lohnt sich schon an einem Fernrohr. Nämlich, man sieht dann, dass gerade Halbmerkur ist.
Och.
Der hat ja eine Phase wie der Mond, also die Venus auch, ja, die inneren Planeten haben auch diese Phasen, weil wir sie ja manchmal quasi von der Rückseite, also von der nicht beleuchteten Seite her sehen, ja, genauso wie den Mond, ja. Und beim Merkur schaut das eigentlich ziemlich genauso aus wie beim Mond, wenn man ihn durch ein Fernrohr beobachtet, weil der sehr, dem Mond sehr ähnlich ist, der Merkur, ja. Also nur ohne Gesicht, ne? Also der Merkur hat kein Gesicht.
Ja, keine Maus.
Niemand da.
Genau.
Ja, aber der ist gerade ziemlich genau in der Phase, wenn man ihn gut sehen kann, ja, dann ist er, weil er dann immer dort quasi neben der Sonne von uns aus gesehen steht, ist er auch gerade halb beleuchtet, ja.
Klar.
Na, und drum ist er dann gerade halt halb Merkur. Und das würde man im Fernrohr sehen können und schon auch cool, ja. Das sieht man so in einem Feldstecher, sieht man das auch noch nicht. Also braucht man schon ein ordentliches Fernrohr dafür. Am Anfang Mai ist er am hellsten, aber er wird noch ein bisschen höher. Also wenn man dann so gegen 10. Mai rumschaut, am höchsten ist er am 14. Mai. Da ist er am höchsten am Himmel.
Das heißt, wenn ich da gutes Wetter habe, sehe ich ihn am besten.
Genau, also schon mal Wetterbericht schauen, so für die erste, zweite Maiwoche und sicher gute Tage auswählen. Das war der Merkur und sonst ja nicht so viel los. Oh, es gibt wieder ein paar Sternschnuppen zu sehen.
Immerhin. Welche?
Ja. Und zwar die Eta-Aquariden.
Ja.
Genau. Und die kommen aus?
Aus Eta Aquarius, aus dem Wassermann, aus irgendeinem Wassermann-Dings.
Genau. Die kommen, also das ist einfach ein Eta ist die Bezeichnung für einen Stern im Sternbild Aquarius, ne? So wie Alpha.
Aha. Ah, wie Alpha also Centauri.
Alpha, Beta, Alpha Centauri, lalala. So kriegen die Sterne ihre Helligkeit nach die griechischen Buchstaben. Das heißt, Eta ist jetzt nicht mehr ganz so hell, aber schon noch einer der helleren Sterne.
Ah, Alpha ist immer der hellste Stern.
Mhm, okay. Genau. Und eben weil ich glaube, dass es deshalb nicht nur die Aquariden sind, sondern die Eta-Aquariden, weil der Wassermann so ein riesiges Sternbild ist.
Okay.
So groß am Himmel, dass man dann irgendwie noch spezifiziert hat, von dort kommen sie. Und ja, also der ist jetzt auch nicht so der Oberhammer Meteorschauer, muss ich sagen. Besser als der davor, der, wie war das, Lyriden, genau, die waren im April dran, besser als die Lyriden. Es ist nahe dem Neumond, am 5. Mai ist das Maximum.
Mhm.
Das heißt, Neumond ist immer gut, weil es kommt auf die Himmelshelligkeit an. Ne? Je dunkler der Himmel, desto mehr Sternschnuppen kann ich sehen. Das ist schon mal gut, aber es ist auch eher erst in der zweiten Nachthälfte, also der Radiant, der Ort, von dem die Sternschnuppen zu kommen scheinen, geht erst in der Früh auf. Das heißt, das ist auch nicht so ganz ideal. Aber auch was
wieder
lustig
was zum Nacht um die Ohren schlagen.
Ja, genau, okay. Genau. Na, vielleicht Anfang Mai, vielleicht die Clubs noch nicht offen haben, glaube ich. Das Realistische uns überlegen. Naja, oder für die Frühaufsteher, genau. Was aber lustig ist an dem Meteorstrom, ist, dass das auch Bruchstücke vom Halleyschen Kometen sind. Das heißt, genauso wie die Orioniden
ja,
im Oktober.
Der hat ja ganz schön Schrott hinterlassen,
ja,
da oben.
Der hat sich ganz schön aufgeführt. Ja. War auch schon oft da, ne? Immer wieder. Bei dem Umlauf kommt mehr Schrott dazu, weil er mehr und mehr zerbricht, ja. Wird jedes Mal von der Sonne aufgeheizt und das Eis schmilzt und er verliert mehr und mehr Zeug.
Ist er irgendwann weg?
Ja, bestimmt, ja.
Aber das sind dann dauert wahrscheinlich auch so astronomische Skalen.
Ja. Okay. Also man merkt schon, dass er wahrscheinlich, also es ist ziemlich sicher, dass er schon dunkler wird und vor allem aus historischen Aufzeichnungen die zwar nicht so genau waren, dass man es wirklich sagen kann, aber dass er in der Antike auf jeden Fall eine wahnsinns beeindruckende Erscheinung gewesen sein muss, die er jetzt ja nicht mehr so ist, also schon auch. Aber damals war der Schweif 180 Grad lang, also über den ganzen Himmel. Ja. Einmal quer drüber. Das muss schon arg ausgesehen haben. Ja. Und jetzt ist es halt nicht mehr ganz so arg. Also immer noch gut, aber ja. Aber auf jeden Fall sind das jetzt wieder die Bruchstücke. Wir sind also quasi auf der anderen, am anderen Schnittpunkt, ja, von Aha. der Bahn des Hallischen Kometen mit der Erdbahn jetzt. Ja. Im Oktober waren wir auf der einen Seite da, am einen Schnittpunkt, ja. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Ja. Mhm. Finde ich ganz nett. Also es ist irgendwie, vielleicht wenn man das Glück hat, den einen oder anderen Äther-Aquariiden zu sehen, sich zu denken, das ist aus dem Hallischen Kometen rausgebröselt.
Und jetzt wird's ja. dünn, ne?
Jetzt wird's nämlich genau dünn in einer ganz besonderen Art und Weise. Es gibt nämlich noch doch also schon noch einiges am Himmel zu sehen.
Ich dachte, aber du klangst so, als gäb's nichts für mich, also als wäre Mai so tendenziell lame irgendwie.
Ja, es ist halt also sterntechnisch wieder ähnlich wie im April, das Frühlingsdreieck.
Ja.
Das ist irgendwie nicht so viele helle Sterne. Aber Mai ist die ideale Zeit, um Galaxien zu beobachten.
Ach, warum?
Galaxienzeit. Also, weil einfach gerade viele uns naheliegende Galaxien gut am Himmel zu sehen sind. Also, nicht die Andromeda-Galaxie, nicht unsere Nachbargalaxie, die sieht man am besten im Herbst. Mhm. Aber andere Galaxien, die bei uns in der Nähe herumschweben. Schwirren tun sie nicht so ganz, aber naja, eigentlich schon. Genau.
Die Fliegengalaxie, die Mückengalaxie.
Sieht man ganz gut. Ja, und die haben auch lustige Namen. Ne? Das ist gar nicht, ja. Fliegengalaxie gibt es, glaube ich, keine, aber würde mich nicht wundern, vielleicht auch irgendwo. Ja. Die sind natürlich, Leute haben die beobachtet durch ihre Teleskope schon lange, bevor man überhaupt wusste, dass das andere Galaxien sind. Ja. Und dann siehst du da so ein milchiges, ovales Fleckchen, ja, wo du gerade irgendeine eine leichte Strukturierung erkennen kannst, mit viel Glück irgendwie. Ja. Und dann, die Teleskope werden größer und besser und irgendwann siehst du, das hat irgendwie so eine Spiralform, komisch, ja. Und dann hat man dir natürlich einfach irgendwelche Namen gegeben, ja.
Ja, Sombrero-Galaxie.
Zum Beispiel. Und das ist in der Tat eine, die man jetzt gerade sehen kann.
Oh, aber ja. die Form, was für ein Werkzeug brauche ich, um die Form dieser Galaxie auch zu sehen?
Ein ordentliches. Na, brauchst, also wenn's das hast, dann gut, aber nein, reicht schon ein gutes Amateurteleskop okay. auch aus, ja? Also so, müsste ich jetzt, also geschätzt, wenn man dann irgendwie so ein 30 cm Durchmesserteleskop hat, zum Beispiel, also schon ein bisschen ein größeres, dann sollte da schon was gehen, ja? Und was man dann halt sieht, ist diese Form, ja, diese ovale Form mit dieser riesigen fetten Staubscheibe, dieser Staubring quer durch. Ja.
Was ist das? Also ich meine, das ist ja eine Galaxie, das ist ja richtig groß. Ne?
Ja.
So dieser Staub oder das, was du als Staub bezeichnest, ist das Staub oder sind das alles Planeten?
Nein, das ist Staub. Das also, sind keine
also richtig kleine
Strukturen.
Okay.
Mhm. Das ist genau der gleiche Staub, den gibt's in allen Spiralgalaxien.
Ja.
In der Milchstraße auch. Aus irgendeinem Grund hat die Sombrero-Galaxie mehr Staub abgestaubt als andere Galaxien. Und was noch dazu kommt, wir sehen sie genau von der Seite.
Ja.
Das heißt, wir sehen genau, also eigentlich auch, wie es bei der Milchstraße der Fall ist. Ja, wir sehen ja die Milchstraße auch von der Seite, weil wir drinnen sind.
Ja.
Und wenn man die dann sieht, das milchige Band am Himmel, sieht man, dass quasi in der Mitte dünkler ist.
Mhm.
Ja, das Zentrum dieses Bandes ist dünkler und das ist der Staub. Und okay. genauso ist das bei der Sombrero-Galaxie quasi auch. Da sieht man die Galaxie von der Seite und man sieht eben genau, wie dieser Staubring, wie sich herausgestellt hat, ne, dann in weiterer Folge, dass es ein Staubring ist, ja, wie der da sich einmal durchzieht. Und es ist so, dass diese Galaxie höchstwahrscheinlich eine eine Interaktion, eine Kollision hatte.
Mit einer anderen Galaxie.
Eine ziemlich gescheite, genau. Und die hat dann quasi den Staub und das Gas aus dieser anderen Galaxie quasi irgendwie rausgezogen und das hat sich dann in der Ebene der Scheibe um die bestehende Sternscheibe der Sombrero-Galaxie herum angesammelt, ja. Und aus dem Gas sind wahrscheinlich viele neue Sterne entstanden und der Staub ist irgendwie da so geblieben quasi. Und das Ding an dieser Galaxie ist auch, dass die eben, diese Form kommt auch von ihrem riesigen Zentralbereich, ja?
Ja.
Die hat einfach einen sehr hellen Bulge, nennt man das. Das ist dieser runde Sternenbuckel in der Mitte von den Spiralgalaxien.
Weiß man, wie viel Sternlein da stehen? Also wie viele Sterne in diesem Bulge sind, was da dieses Licht macht? Oder kann man das nur mutmaßen?
Die hat wahrscheinlich mehr Sterne als die Milchstraße, aber auch nicht viel mehr. Also sie hat einfach eine andere Verteilung. Also das sind einfach weniger Sterne in der Scheibe und mehr Sterne in diesem Bulge, weil die auch die Sterne, die in diesem Bulge sind, wahrscheinlich auch durch diese Interaktion quasi neu verteilt wurden, also quasi dazugekommen sind und durch diesen Zusammenstoß ist da jede Menge Bewegungsenergie auch hineingekommen in dieses System, ja, und dadurch haben sich die Sterne auf anderen Bahnen neu verteilt und sind quasi haben sich irgendwie ein bisschen aufgeblustert, ja, puffed up nennt man das, ja. Da wird dieser Bulge dann größer und heller und es kommen natürlich auch mehr Sterne dazu durch die Sternentstehung, die bei so einer Interaktion gefördert wird. Ne? Und was sie auch hat, ist noch wichtig im Zentrum, weil sie eben so einen riesigen Bulge hat, hat sie auch ein gigantisches schwarzes Loch in ihrem Zentrum.
Noch gigantischer als unseres.
Noch viel gigantischer als unseres. 1 Milliarde Sonnenmassen.
Ja.
Das ist unvorstellbar, ja.
Also ich finde ohnehin schwarze Löcher schon unvorstellbar.
Ja, das reicht schon, wenn sie nur irgendwie 10 Sonnenmassen haben, ja.
Na,
aber unser schwarzes Loch, unser liebes.
Es reicht, wenn es nur eine Sonnenmasse hat, weil es ist ja nur so groß wie ein Fußball oder so. Also das macht mich ja so, irre daran.
Ja, genau. Okay. Fast, ja. Ich glaube, 3 Kilometer ist der Schwarzschildradius von der Sonne. Ja,
Das heißt, es ist halt genau, ja. Genauso groß wie der Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin. Ja, in der Ausdehnung, nur halt mit mehr Masse. Also ja, ich finde das unvorstellbar.
Nur halt mit 10 hoch 30 Kilogramm oder so, ja, genau. Ja, verrückt, ja. Und diese gigantischen, supermassiven schwarzen Löcher, nennt man die, ne? In den Zentren von Galaxien, die sind ja... Ich meine, vielleicht ist es dadurch, dass es so eine riesige Skala schon ist, eine Galaxie, sind die dann irgendwie weniger arg oder denkt man sich, na, ist eh schon alles riesig, ist eh schon egal, kann ich mir sowieso nicht mehr vorstellen, ja. Aber ich finde das schon nochmal, also, wenn man sich vorstellt, in unserer Milchstraße, das schwarze Loch im Zentrum von unserer Milchstraße hat ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen, ja. Mhm. Dann denkt man sich, okay, 4 Millionen Sonnen zusammengequetscht auf einem Raum kleiner als unser Sonnensystem. Das ist irgendwie ziemlich arg, aber irgendwie 4 Millionen, okay. Und wenn man sich jetzt denkt, und jetzt das Gleiche nochmal mit 1 Milliarde, also ein Faktor 250-fache Masse von unserem schwarzen Loch hat dieses Ding.
Naja. Ja.
Und das kann man sich einfach alles so schön, also sehen tut man davon natürlich nichts.
Ja.
Klar, aber man kann sich das schön vorstellen, wenn man die Sombrero-Galaxie sich anschaut, wie sie da einfach so unschuldig vor sich hin glimmert, dass die ein Monster in ihrem Zentrum hat von 1 Milliarde Sonnenmassen.
Wenn die mit einer anderen Galaxie kollidiert ist, müsste man dann nicht auch irgendwie die andere Galaxie finden können?
Na, die hat's ja zerlegt.
Ach so. Die sind nicht einfach nur durcheinander durchgeflogen, sondern es ist was Neues entstanden.
Genau. Also es ist entweder so, dass es beide zerlegt und sie beide gemeinsam eine neue Galaxie bilden, wie es ja auch bei uns und der Andromeda-Galaxie in ein paar Milliarden Jahren der Fall sein wird. Ne? Wir bilden dann gemeinsam mit der Andromeda-Galaxie eine große, runde, elliptische Galaxie.
Okay.
Also die schaut dann ganz anders aus, ja. Aber wenn die, also wenn die ungefähr die gleiche Masse, gleiche Größe haben, die beiden Galaxien, dann zerlegt es natürlich beide. Aber wenn eine kleiner ist als die andere, dann wird die kleinere quasi kannibalisiert. Das nennt man auch so. Galaktischer Kannibalismus, die wird quasi von der größeren verschlungen, aufgefressen, sich einverleibt und wird dann zu einem Teil der größeren Galaxie. Ja? Also die Sterne dieser kleineren Galaxie werden zur größeren Galaxie und es bilden sich auch neue aus dem Gas, das diese kleine Galaxie mitbringt. Bilden sich neue Sterne, das heißt, das ist, ja.
Warum bilden sich da neue Sterne? Liegt es irgendwie daran, dass da so viel Energie auf einmal frei wird? Okay.
Ja, genau. Also dieses Gas wird komprimiert durch einfach die Gravitationskräfte, die da herrschen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sterne selber zusammenstoßen. Dafür ist genug Platz da. Ja? Also bei so einer Galaxienkollision stoßen die Sterne nicht zusammen. Die bewegen sich eigentlich durcheinander durch. Aber das Gas, das da ist, das stoßt quasi schon zusammen, ja, oder das wird schon durch Schockwellen komprimiert, weil das ist dann quasi so überall dazwischen drinnen, ja. Und das wird auch herausgerissen teilweise, ja, und neu arrangiert, fliegt durch die Gegend, ja. Und dann bilden sich jede Menge neue Sterne in so einer Interaktion. Und darum ist es ja auch so, dass dann die elliptische Galaxie, die da entsteht, quasi, bei so zwei großen Spiralgalaxien zum Beispiel, dass da kein Gas mehr drinnen ist, ja. Weil das Ganze quasi schon bei der violenten Interaktion da aufgebraucht wurde und sich einfach sehr viele neue Sterne gebildet haben. Und dann ist diese Galaxie mehr oder weniger tot. Also tot, sie ist nicht tot, aber die Sterne leuchten natürlich noch, ja, aber sie tot bei Galaxien sagt man dann irgendwie so, wenn sie keine neuen frischen Sterne mehr bildet. Ja. Und das sind aber nur die großen Galaxien, da geht das so. Viel öfter kommt es zu Interaktionen zwischen einer schon gewachsenen, ja, und einer noch kleineren Galaxie. Da gibt es auch ein sehr gutes Beispiel. M51, die Whirlpool-Galaxie.
M51, die Whirlpool-Galaxie. Jetzt bin ich mal gespannt, genau, wie die aussieht. M51 gibt's nicht.
Was?
Anscheinend gibt es ein Handy, das so heißt und wonach man googelt.
Ich wollte gerade sagen, immer wenn man nach Galaxien googelt, kommen irgendwelche Handys, ja.
Da ist sie, Whirlpool-Galaxie, da ist sie. Och,
genau.
Och.
Schön, ha?
Oh, das sieht ja, ist das echt das Bild? Das ist ein Hubble-Bild. Das ist ja faszinierend.
Also wenn man die durch ein kleines Teleskop anschaut, sieht das natürlich nicht so aus.
Klar.
Das muss man sich bewusst sein. Ja, das ist, aber es sieht schon auch fetzig aus, ja. Und da sieht man genau das Beispiel von einer kleineren Galaxie, ne? Wenn man dem Bild von den Spiralarmen von dieser Galaxie quasi folgt, ist am Ende eines Spiralarms mehr oder weniger eine zweite kleine Galaxie angedockt.
Das sieht aus, als würde die aufgefressen oder irgendwie sowas.
Ja, so ist es auch.
Genau. Okay, die streift mehrfach, also die große Galaxie streift mehrfach daran vorbei und nimmt jedes Mal Material mit, ne?
So ist es. Also es ist so, dass diese kleine Galaxie vermutlich sich schon ein paar Mal da durchbewegt hat durch die größere. Ja? Also es ist so, dass man glaubt, dass sie jetzt gerade ein bisschen dahinter ist. Jetzt ist sie gerade ein bisschen hinterhalb der großen Spiralgalaxie und kam aber quasi von der anderen Seite, hat sich in den äußeren Bereichen der Galaxie schon durchbewegt und dann wieder zurück, ja, wurde angezogen, hat sich wieder zurückbewegt. Ja. Das heißt, sie hat schon mal einen nahen Umlauf gemacht. Und was man dann in M51 selber in der großen Spiralgalaxie sieht, sind diese vielen rosa, genau.
Rosa, ja, genau.
Die andere. Ja. Die rosenen Klumpen irgendwie, ja, die man da sieht. Und das sind Wasserstoffgasnebel, die gerade von jungen Sternen aufgeheizt und angestrahlt und zum Leuchten gebracht werden. Ja? Also dort, wo diese rosenen Klumpen zu sehen sind, da sind frische Sterne gerade entstanden. Und da glaubt man auch, dass durch diesen nahen Vorbeiflug der kleineren Galaxie in der größeren Galaxie, da die Sternentstehung angeregt wird, ja. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die große Galaxie da die kleine irgendwie auffrisst und sich einverleibt, sondern die kleine hat auch eine Auswirkung auf die große.
Ja.
Das ist ganz cool. Genau, und da gibt es einige von diesen Beispielen von so Galaxieninteraktionen. Ne?
Ich denke gerade, wie muss das sein, wenn du diejenige bist, die das rausfindet? Also weißt du, du sitzt da so und guckst dir das so an und denkst, was ist das denn? Ach, guck mal, was ist das denn? Ach, das ist das? Das muss ja ein Wahnsinnsgefühl sein.
Ja, genau. Und dann sucht man nach, denkt man sich, könnte das sein? Ja. Dass die wirklich was? Ja? Und dann sucht man nach anderen Beispielen und plötzlich findet man die überall. Und Galaxien, die das nicht, wo es nicht ganz so offensichtlich ist, ja, sondern Galaxien, die irgendwie ein bisschen einfach leicht asymmetrisch sind. Und dann schaut man mal in der Umgebung rundherum und da sieht man die andere, ja, die kleinere Galaxie und denkt sich, okay, und die ist genauso symmetrisch oder asymmetrisch in eine ähnliche Richtung gestreckt vielleicht oder da, dann kann man das Ganze simulieren, ja, kann man die Interaktion quasi nachstellen, nachrechnen und kommt drauf, ja, das ist wahrscheinlich, ja, ich kenne die Geschwindigkeiten von diesen Galaxien, die kann ich messen und kann schauen, ja, das stimmt, die könnte da rundherum geflogen sein, ja, und dann sieht man diese Interaktionen von Galaxien plötzlich überall, ja, also das ist kein Einzelfall, das ist die normale Art und Weise, wie sich Galaxien bilden und entwickeln. Mhm. Die Milchstraße hat sich wahrscheinlich schon zig kleinere Galaxien einverleibt in ihrem Leben. Ja.
Diese Sternentstehungsgebiete in dieser Galaxie, also diese rosa Tupfen, das sind das einzelne Sterne, die da entstehen? Oder das sind richtig große Gebiete, in denen mehrfach Sterne ausgebrütet und ausgespuckt werden, so wie in diesem Nebel, den wie heißt der nochmal?
Richtig, der Orion-Nebel.
Orion, genau.
Der ist nämlich, hat die gleiche Farbe, ne? Der ist auch so leicht rosa.
Ja, darum komme ich da drauf, genau.
genau, so ist es. Also das sind einzelne Nebel, einzelne Sternentstehungsgebiete, eigentlich sehr ähnlich dem Orionnebel, die man da sieht, diese Klumpen. Und da entstehen ein paar hundert Sterne, ein paar tausend Sterne gleichzeitig, quasi. Also mehr oder weniger gleichzeitig auf astronomisch, ja? innerhalb einer kurzen Zeit.
Schon klar, ja.
ja, genau. Also eigentlich entsteht nie ein Einzelstern. Das ist irgendwie, passiert so nicht. Also weil diese Wolken immer auch viel größer sind. Ja? Und diese Wolken kollabieren nicht als ein Ganzer, sondern werden an ihren Ecken und Enden, in den dichteren Gebieten, da kollabieren sie quasi zuerst und dann setzt sich das irgendwie sofort durch die Wolke. Das heißt, da ist immer viel auf einmal los. Ja?
Ich finde das, also es ist eins der faszinierendsten Galaxienbilder, das ich so bisher gesehen
habe. Ja, die ist schön.
Also Sombrero-Galaxie und diese ganzen Nebel und Pferdekopf, ne, gibt's ja auch noch. Und das sieht alles sehr, sehr spektakulär aus, aber ich finde das ist nochmal eins drüber. Würde das heißen, dass diese rosa Flecken, also die Sternentstehungsgebiete in Messier 51, würden die aussehen wie diese Nebel?
Ja.
Wenn wir nah genug dran wären?
Mhm. Okay. Genau. Die würden eigentlich ähnlich aussehen wie der Orionnebel. Der Orionnebel ist auch ein recht großes Sternentstehungsgebiet, eins der größten. Also zumindest in unserer galaktischen Nachbarschaft.
Ja.
Und die, also ist eine große Galaxie. Das heißt, das sind auch dementsprechend größere Regionen natürlich durch die Interaktion auch noch irgendwie noch angeregt. Aber die würden sehr ähnlich ausschauen. Ja, genau. Und ich habe noch eine ziemlich cool aussehende Galaxie für dich.
Auch
gleich daneben.
Die gehört auch zur Galaxienzeit im Mai.
Ja, genau. Okay. Kommen noch ein paar. Naja, okay. Schauen wir mal. Also M101.
M101.
Die Pinwheel Galaxy.
Klingt auch cool.
Ja, und die ist gleich daneben. Also die sind beide im großen Bären-Sternbild. Die sind beide bei der Deichsel vom großen Wagen. M51 und M101.
Es gab auch mal eine Panzerhaubitze. Panzerhaubitze M101, auch schön.
Oh Gott.
Aber das ist ja eine stinknormale Spiralgalaxie. Die ist ja also...
Na, also stinknormal. Die hat 1 Billion Sterne.
Ja gut, aber...
Also das ist eine wunderbare, schöne, riesige, fast zweimal so groß wie die Milchstraße im Durchmesser. Ja. Also die schaut nur so unschuldig aus. Das ist eine super Galaxie zum im Teleskop anschauen natürlich, weil wir sie halt genau von oben sehen. Face on nennt man das. Wir
schauen ihr
genau
ins Gesicht. Neu. Ja,
ist ja auch mal genau. Aus, ja. Und die ist auch asymmetrisch. Wenn man das sich das Bild genau anschaut, kann man das vielleicht schon erahnen. Und neben der hat man auch eine kleine Nachbargalaxie dann gefunden, die für diese Asymmetrie wahrscheinlich verantwortlich ist. Ja? Mhm. Das heißt, die schaut irgendwie so aus, als wäre sie einfach eine ganz normale Spiralgalaxie, aber die normale ja,
Faustdick hinter den Ohren.
Die, genau, ja, die gibt's eigentlich gar nicht, diese die normale Galaxie. Ja. Es ist immer irgendwas los.
Ja, ja, ja.
Und eine super cool ausschauende zeige ich dir auch noch, M64.
M64.
Die ja. Black Eye Galaxy. Das blaue Auge.
Massiv. Oh, oh. Ah ja. Ja, darum halt, ja. Sieht aus, als hätte es
alles klar, gekriegt. Oder? Genau. Er hat eins aufs Auge gekriegt, ja. Die hat einfach genau das gleiche Problem wie die Sombrero-Galaxie. Oder Problem, okay. Ja. Die hat einfach eine extrem dichte Staubscheibe und asymmetrischen Staub. Also da ist auf der einen Seite einfach viel mehr Staub als auf der anderen und drum schaut es aus, als hätte sie eine aufs Auge gekriegt, ja.
Aber würde man nicht erwarten, dass der Staub sich gleichmäßig verteilt über die Zeit? Ja, vielleicht ist nicht genug Zeit vergangen.
Ja, naja, also das ist der Staub klumpt ja auch sehr stark. Ja. Also wenn der mal an einer Seite da irgendwie mehr Staub ist, dann ja, verteilt sich der dann nicht mehr, also wahrscheinlich verteilt er sich schon noch ein bisschen besser, ja, schwer zu sagen. Ja. Es ist irgendwie, so eine Galaxienkollision ist eine extrem komplizierte, chaotische Angelegenheit. Ja. Es ist gar nicht so leicht, das zu simulieren. Ja. Was man aber in der Galaxie auf jeden Fall gefunden hat, ist eine die Sternenscheibe, die sich in die andere Richtung dreht. Ja. Also die Galaxie besteht quasi aus zwei Scheiben.
Ach komm.
Und eine dreht sich in eine Richtung und die andere weiter außen dreht sich in die Gegenrichtung. Und das geht nur mit einer Kollision. Also das schaffst du anders nicht, das ist klar, ja, dass da irgendwas Arges passiert ist. Und das sind wahrscheinlich zwei Spiralgalaxien quasi genau in der Ebene zusammengestoßen, so seitlich, ne?
Ja.
Die sich irgendwie in entgegengesetzte Richtungen gedreht haben und dann hat sich das irgendwie, oder ja, wer weiß, das ist natürlich eine Herausforderung für die Simulationen. Ja,
ja,
aber
allerdings.
Das beobachtet man und dann kann man sagen, und jetzt Theoretiker, schaut genau. Mal, wo ihr bleibt. Ja.
Genau, jetzt passt ihr euch mal der Realität an, Freunde.
Genau.
Und
genau,
nicht immer
genau.
Andersrum.
Mhm.
Ah, sehr cool.
Schaut cool aus, oder?
Ja, es sind halt auch, das Ding ist halt auch voller Sternentstehungsgebiete, was jede Galaxie wahrscheinlich ist, ne?
Ja, also diese, genau, die scheibenförmigen eigentlich immer. Es gibt welche, da entstehen natürlich viel mehr Sterne. In der Milchstraße entsteht ungefähr ein Stern pro Jahr. Also, das ist jetzt nicht so viel, aber.
Ja, aber gemessen daran, wie viele Jahre es die Milchstraße schon gibt.
Eben, das ist alles eine Frage der Relation, ja.
Einiges
genau.
An Sternen, genau.
Genau, und es gibt dann Galaxien, da entstehen ein paar hundert Sterne pro Jahr. Ja. Das wäre dann schon eher viel. Ja. Aber genau, und in den Spiralgalaxien entstehen eigentlich immer noch Sterne. Ja. Und in elliptischen, in diesen riesigen blobförmigen Galaxien, da entstehen eigentlich so gut wie keine mehr. Oder nur in Ausnahmefällen, wenn sie eben von einer kleinen Nachbargalaxie nochmal was absaugen zum Beispiel. Ja. Dann können da auch kurz nochmal, kann es zu einem Ausbruch von Sternentstehung kommen, aber im Grunde ist dann nicht so viel los. Ja.
Ach, ja, Galaxienzeit.
Genug zum Anschauen, oder?
Ja, allerdings.
Eine gibt's noch, eine letzte.
Eine letzte Galaxie, die letzte Galaxie.
Die allerärgste von allen, also jetzt vielleicht nicht ihres Erscheinungsbildes nach, aber was die alles schon sich geleistet hat. M87. Die kennen wir von dem Bild von
dem
schwarzen Messier Loch.
87, gibt es nicht auch eine Band, die Messier 87 heißt? M87?
Ich glaube, wir müssen eine Band gründen, so geht das nicht weiter.
Messier. Elliptische Riesengalaxie, der Jet, so ein Jet, der aus, also das ist ja.
Kannst du dich erinnern an das Bild von dem schwarzen Loch?
Das Bild
von dem schwarzen Loch.
Ja, dieses
das, in Orange
Donut,
gehaltene.
Ne? Ja, genau.
Genau. Das
da ist
die Galaxie, in deren Zentrum sich dieses gigantische schwarze Loch befindet. Ja. Ja, das ist eine elliptische Riesengalaxie. Und zwar ist das die zentrale Galaxie von einem Galaxienhaufen.
Mhm.
Also das ist quasi der Boss, ja. Von einem Haufen an Galaxien, wo sich Tausende von Galaxien zusammengefunden haben, also auf recht engem Raum. Und die sitzt genau in der Mitte. Und
hat das Gravitationsgründe oder so?
Ja, genau. Also die sitzt genau in dem, im Zentrum des Gravitationspotenzials quasi, ja. Also da, wo dieser, wenn man sich das wie das, die Gravitation wie das Gummituch vorstellt, ja, das gekrümmte Gummituch, dann sitzt die genau am, am Boden, von dem, von dem Topf. Genau, genau. Und die ist riesig, ja. Also die, die hat ungefähr, wenn man sich vorstellt, die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie nebeneinander, ja,
ja.
2,5 Millionen Lichtjahre voneinander entfernt, dann wäre diese Galaxie, dann würde diese Galaxie da zweimal hineinpassen.
Oh.
In den Abstand, ja. Mhm. Also die, die hat einen Durchmesser von, oder einen Radius von 500, genau, ja, 500.000 Lichtjahre Radius, ja. Mindestens. Eine Million Lichtjahre Durchmesser. Ja, also das ist ja,
ja, das ist, das tut weh. Ja.
Genau. Und die hat also die hat sich Tausende von Galaxien schon einverleibt, vermutlich, ja, dementsprechend. Und dadurch ist auch dieses riesige, gigantische schwarze Loch so gewachsen. Es ist nämlich so, dass die Galaxien und ihr schwarzes Loch zusammenhängen, ja, also je größer die Galaxie, beziehungsweise dieser Zentralbereich einer Galaxie, ja, desto größer der, desto größer auch das schwarze Loch. Und dieses schwarze Loch, das da im Zentrum ist, das hat 6,5 Milliarden Sonnenmassen.
Ui.
Also da kann sogar auf, die Sombrero-Galaxie brausen gehen.
Ja. Auf welcher Fläche?
Naja, also der, boah, der Schwarzschildradius, musst du nochmal, muss nochmal Wikipedia fragen, was da der Schwarzschildradius ist, der, der entsprechende, ja.
Schwarzschildradius des schwarzen Lochs von Messier 87, ja.
Genau. Die, der Schwarzschildradius ist ja auch, da, da ist ja quasi nix im, im Raum, ja. Das ist ja kein tatsächlicher, kein, kein Radius von dem Objekt, sondern das ist nur der,
20 Milliarden der Radius. Kilometer ist das. Der, der okay. Schwarzschildradius dieses schwarzen Loches ergibt sich dann zu etwa 20 Milliarden Kilometern und ist damit weit größer als die Halbachse der Umlaufbahn von Pluto und allen anderen bekannten Planeten.
Ja, aber
allein das schwarze Loch ist größer als unser Sonnensystem.
Genau.
Uah.
Aber auf der anderen Seite
wow.
auch gar nicht so, also hätte jetzt auch noch größer sein können, denke ich mir gerade irgendwie. Ja. Aber ja, gut, es ist genau, dieses schwarze Loch, also nur der Schwarzschildradius von diesem schwarzen Loch, der Bereich, wo man dann, wo nichts mehr entkommen kann, ja, wo die, ja. wo die Fluchtgeschwindigkeit größer wird als die Lichtgeschwindigkeit, der ist größer als unser Sonnensystem, dieser Bereich, ja. Genau, und das ist auch das, was man auf dem Bild vor diesem schwarzen Loch da sieht, ja. Dieser, dieser schwarze Schatten,
ja.
hat man das genannt, im Inneren, entspricht, ich glaube, es sind ungefähr, es ist dreimal der Schwarzschildradius, dem dieser, dieser dunkle Bereich entspricht, ja. Also man sieht da wirklich fast bis auf die, die Haut von dem schwarzen Loch hinunter, ja. Das ist verrückt. Dieses Bild, ja, es ist echt.
Ja.
Und ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Also es wurden noch mehr Bilder angekündigt, ne, von diesem Event Horizon Teleskop.
Mhm.
Sie wollten ja auch ein Bild vom schwarzen Loch in der Milchstraße machen. Das ist natürlich schwieriger, weil da noch viel mehr Zeug davor ist, ja, in unserer eigenen Galaxie. Aber das ist anscheinend ist das gerade in Progress irgendwie. Das heißt, vielleicht kommt das auch bald. Aber ja, in der Zwischenzeit schauen wir uns einfach mal M87 an, unscheinbares Ding in einem Teleskop, aber
ja.
Ja. Ich finde das auch immer, also man kann sich ja, man könnte ja glauben, dass das Beobachten des Himmels eigentlich irgendwie underwhelming ist, ja, so man kennt diese ganzen Hubble-Bilder und man kennt die ganzen Daten und Fakten und wahnsinnigen Dimensionen und dann schaut man sich das an durch ein Teleskop und dann sieht man da ein verwaschenes Fleckchen, ja.
Mhm.
Hm. Aber ich finde, das ist eigentlich gerade das, das Wissen um das, was da vor sich geht, ja, das Arge ist, ja.
Ja.
Wenn man sich das anschaut und es schaut irgendwie so nach nicht viel aus, ja. aber gleichzeitig weiß man, dass da ein schwarzes Loch drinnen ist, das dessen Schwarzschildradius größer als das Sonnensystem ist, das macht das Ganze dann doch irgendwie sehenswert, oder?
Sehenswert ist gut, genau. Los hin. Und das ist eigentlich der Jammer, dass wir nicht hin können. Das ist wirklich der Jammer. Mm-mm.
Ungefähr, was, 16, 17 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Also das wird nichts.
Nee, also nee. Und selbst wenn wir da wären, würde es halt flutsch machen und wir wären lang und dann weg. Das wäre mal lang, dann wären wir weg.
Spaghettifiziert, ja, genau. Aber das ist doch auch faszinierend, dass wir es dann doch so gut sehen können, weil da halt einfach nichts dazwischen ist, ja. So weit weg, aber es ist einfach da am Himmel, ganz einfach für unsere Teleskope zu beobachten. Also die Galaxie ganz einfach, das Schwarze Loch war nicht so einfach, ja. Aber trotzdem, ja. Ja.
Mensch, es endet die Sendung ja doch wieder so romantisch, wie du am Anfang angekündigt hast, dass sie werden würde. Zumindest für mich, also ich finde, das mich fasziniert das.
Sehr gut, so soll es sein. Das war es auch schon mit der Galaxien-Show für dieses Mal.
Ja, dann freuen wir uns auf den Juni.
Juhu.
Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Bitte, gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.